Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
Moin bei Friedrichs Flaschenpost und moin zu einer Premiere in diesem Podcast. Obwohl schon Folge 42 sprechen wir zum ersten Mal mit einer Unternehmerin. Genauer gesagt mit Katja Fedder, die ich euch gleich ein wenig vorstelle. Als erstes aber ein ganz herzliches Willkommen hier im Norddeutschen Politikpodcast der Friedrich-Ebert-Stiftung. Liebe Frau Fedder, schön, dass Sie da sind.
Herr Moldhagen, ich freue mich dabei zu sein.
Ja, Sie sind in ganz verschiedenen Bereichen aktiv, über die wir in dieser Folge sprechen können. Zum einen sind Sie in der Geschäftsleitung des Familienunternehmens Technikon, einem Maschinenbauunternehmen in Gettorf, Schleswig-Holstein. Zum anderen stecken Sie hinter dem Projekt MakerCube, über das wir gleich als erstes sprechen werden, und sind damit ein Teil der Startup- und Digitalwirtschaftsszene im Norden. Drittens sind Sie Mentorin in dem Projekt WeMentor, das sich speziell an junge Frauen in der Wirtschaft richtet. Und auch darüber werden wir ein bisschen sprechen. Und natürlich darüber, was Ihre gleichzeitige Leidenschaft für Technik und Kultur praktisch bedeutet. Dazu später mehr. Beginnen wir bei der Startup- und Technikszene in Schleswig-Holstein. Und bevor ich irgendwas Falsches erzähle, ich gebe zu, ich kenne mich da nicht so super aus, frage ich Sie lieber direkt, was ist eigentlich der MakerCube und was genau machen Sie bei MakerCube?
Gerne. Also MakerCubes sind mobile FabLab-Einheiten. Die Idee ist vor jetzt schon etwa 3 Jahren entstanden. Vielleicht noch kurz vorab zur Erklärung. FabLabs, Fabrication Laboratories, sind offene Hightech-Werkstätten. Der Begriff geht zurück auf das MIT. Ein Professor Gershenfeld, der sich damals Sorgen machte, dass die Studierenden gar nicht mehr so sehr ins Handeln kommen, sondern nur noch in der Theorie unterwegs sind, und hat diese Werkstätten gegründet, um Menschen zusammenzubringen, auch wieder Sachen zu bauen. Insbesondere geht es hier um neue digitale Fertigungsgeräte, sowas wie 3D-Drucker, Lasercutter, CNC-Fräsen, mit denen wir unterwegs sind. Und die Idee war es, vor einigen Jahren das FabLab mobil zu machen. Und da kam der Titel MakerCube auf. Und wir sind mit diesen Geräten in dem schönen Flächenland Schleswig-Holstein unterwegs und sprechen dort mit kleinen mittelständischen Unternehmen, Startups, Studierenden, sind an Events mit dabei, geben Kurse und wollen über diese neuen Fertigungsmöglichkeiten Menschen informieren und inspirieren.
Klingt spannend. Und kann man dann auch wirklich quasi beim MakerCube anrufen und sagen, ich würde jetzt auch gern mal was wirklich produzieren mit Ihnen, oder ist das sozusagen eher so auf dieser reinen Wissensvermittlungsebene?
Wir starten erstmal mit einem Gespräch. Wir gucken mal, was Sie eigentlich machen, loten die Potenziale miteinander aus. Das ist der erste spannende Schritt, wo sich viel klärt. Und dann, das ist ein kostenfreies Angebot, das wir bieten. Dann haben wir die Möglichkeiten, die Geräte zu verleihen und auch tatsächlich erste Sachen zu produzieren und hier Tests zu machen, was super wichtig ist, und auch die Geräte länger vor Ort zu lassen. Gerade wenn ich über 3D-Druck rede, wenn man sich damit ein bisschen auskennt, das ist oft ein sehr zeitintensives Verfahren, das nicht in 2-3 Stunden fertig ist, sondern auch gerne mal 2 Tage drucken kann.
Sehr schön. Mit Blick auf die Bundestagswahl im September wünsche ich mir noch so ein paar SPD-Wählerinnen und Wähler in 3D zu drucken, aber das ist ein anderes Thema. Sie sagen, das Projekt ist so ungefähr 3 Jahre alt. Sie sind damit im Land jetzt unterwegs. Kann man sagen, wird angenommen von den Mittelständlerinnen und Mittelständlern in Schleswig-Holstein? Ist die Nachfrage größer, als Sie es befriedigen können, oder könnte noch ein bisschen was passieren? Wie ist das so, die Resonanz?
Resonanz ist sehr positiv gewesen. Das Pilotjahr ist 2019 gestartet. Da hatten wir wirklich sehr viele Nachfragen. Wir waren auf vielen Events unterwegs. Wir hatten spannende Gespräche mit Unternehmerinnen und Unternehmern, erste Projekte gemacht, auch ein bisschen in das experimentelle Prototyping gegangen. Dann ist natürlich mit 2020 etwas eingebrochen, weil das doch Sachen sind, die man gerne vor Ort miteinander bespricht und auch zeigen muss. Wir reden über Hardware. Das ist immer etwas, was man anfassen, ausprobieren muss. Aber auch durch die Jahre sind wir gut durchgekommen und die Nachfrage steigt wieder merklich.
Das ist doch gut. Merkt man auch da ein bisschen die Corona-Entspannung, die ja angenehmerweise durch unser Land gerade geht. Der MakerCube ist in so verschiedene Netzwerke und Initiativen eingebunden. Zum Beispiel sind Sie Teil von Open Campus SH, eine Initiative, die wiederum eine Vielzahl an Bildungsmöglichkeiten, Netzwerkangeboten für Gründerinnen, Gründer und Kreative anbietet. Was ist denn jetzt eigentlich Open Campus SH und wer nutzt das?
Also Open Campus SH oder korrekter Campus Business Box e.V., das ist der Bildungsverein, der Dach für ganz viele unterschiedliche Initiativen ist. Dort ist auch das FabLab, das 2016 gegründet wurde. Mit Open Campus bieten wir viele offene Kurse an. Wir haben ein Social Entrepreneurship Education, Unterricht für Schüler, das ganz erfolgreich läuft, schon seit einigen Jahren. Und so bietet der Verein eine wunderbare Plattform, um verschiedene Projekte aufzusetzen, wie auch beispielsweise das Vaterkant-Festival, das doch viel an Bekanntheit erlangt hat in den letzten Jahren.
Absolut. Ja, und wenn man Ihnen so zuhört, merkt man, wie viel entstanden ist. Ne? Also Open Campus, Vaterkant-Festival, FabLab haben Sie erwähnt. Und meine, normalerweise ist ja Schleswig-Holstein vielleicht nicht das allererste Bundesland, was einem in den Sinn kommt, wenn es so um Kreativ- und Gründer in Szene geht. Aber kann man sagen, dass so in den letzten Jahren da richtig auch was entstanden ist bei uns im Norden?
Unbedingt. Und der Verein hat wirklich viel mit dazu beigetragen, die Szene hier auch nachhaltig zu prägen und zu gestalten. Es ist eine tolle offene Szene. Es ist ein enger Austausch mit der Stadt Kiel, wo wir jetzt hier beheimatet sind, als auch mit dem Land. Wir werden gefördert und haben, glaube ich, viel Tolles getan für die Region. Und hier ist viel Bewegung entstanden. Und es sind natürlich noch eine andere Menge anderer spannende Akteure hier unterwegs, die Digitalisierung, die Wirtschaft hier im Land mit vorantreiben.
Und wenn man jetzt mal ein bisschen allgemeiner fragt, so nach auch dem der volkswirtschaftlichen Rolle, will ich jetzt mal ganz, ganz groß sagen, dann beginne ich mal meine Frage mit einer Diskussion, die wir kürzlich hatten, unter anderem mit der SPD-Landesvorsitzenden Serpil Medjatli, wo es auch so ein bisschen um die wirtschaftliche Zukunft Schleswig-Holstein geht. Also wenn wir jetzt wirklich mal 10 Jahre weiter nach vorne denken, wo so ein bisschen die Frage ja war, ja, wo entstehen eigentlich auch die Unternehmen der Zukunft, wo entstehen die Arbeitsplätze der Zukunft, wo man auch gut verdient, wo gute Arbeitsbedingungen herrschen. Also was würden Sie sagen, wenn Sie so ein bisschen in die Glaskugel gucken? Ist da was am Entstehen, was auch wirklich so die Wirtschaft Schleswig-Holsteins im größeren Rahmen in den nächsten 10 Jahren prägen kann?
Da bin ich sehr überzeugt von, dass wir hier auf einem guten Weg sind. Schleswig-Holstein ist sich bewusst, dass es ein Flächenland ist und viel tun muss und hat sich auch genau darauf konzentriert, die Start-up-Szene zu fördern, neue Projekte zu fördern und auch so tolle Angebote wie Open Campus mitbietet in seiner ganzen Vielfalt ernst zu nehmen und das viele Jahre weiterhin mit auf den Weg zu bringen.
Sie klingen ganz zufrieden. Das beantwortet schon halb meine nächste Frage, die ich stellen wollte. Also die Frage, was brauchen jetzt eigentlich so junge Technikunternehmen, nehmen wir Ihr Beispiel MakerCube, aber auch die anderen, die Sie kennen, jetzt von der Landespolitik? Also Sie haben gesagt, Förderung ist schon wichtig, das ist sicherlich ein Punkt, also Fördergelder auch ganz konkret, würde ich mal vermuten. Aber was ist noch so, was könnte man politisch tun, um dieser Szene beim Wachsen zu helfen?
Da war letztens erst im März eine längere Anhörung genau zu dem Thema Gründergeist in Schleswig-Holstein weiter stetigen und da ganz klar die Ansage, die tollen Angebote, die wir hier haben, die gehen ja auch von der WTSH, den IHKs, unseren Angeboten, Startup SH vereint viele Akteure mit sich untereinander oder das ZFE an der Universität, hier eine Verstetigung der Förderung zu ermöglichen. Weil es ist vielleicht auch nochmal so gesagt, Open Campus finanziert sich viel aus Förderung, Landesmittel, EU-Mittel und man muss alle paar Jahre wieder drum kämpfen, eine neue Förderung zu erhalten. Und da gehen viele Ressourcen rein. Wir haben jetzt hier schon viel Tolles geschaffen. Dort die Förderung zur Verstetigung wäre sicherlich ein wichtiger und guter Schritt auf der einen Seite und dann aber auch ganz konkret für Startups weiter Förderung zu schaffen. Seien es jetzt Technik-Startups oder Digital-Startups, da sind die Anforderungen sicherlich unterschiedlich, aber auch da weiterhin Geld zur Verfügung zu stellen, im Kleinen als auch nachher im Großen. Da geht die Diskussion dann weiter über Venture Capital und wie kann man das nach Schleswig-Holstein bringen. Aber für dieses Thema gibt es andere Expertinnen und Experten.
Okay, trotzdem darf ich einmal vielleicht kurz nachfragen. Sie haben gesagt, Förderung verstetigen wäre sinnvoll. Kennen wir ja auch aus anderen Bereichen, dass es natürlich nervig ist, wenn man die Ressourcen bindet, wenn man als zivilgesellschaftliche Initiative die Hälfte der Zeit quasi in der Akquise von weiteren Fördermitteln einsetzen muss. Auf der anderen Seite haben natürlich Unternehmen ja irgendwann auch den Anspruch, schwarze Zahlen zu schreiben und also nicht mehr von staatlicher Förderung abhängig zu sein, sag ich jetzt mal. Sind wir dann noch nicht in Schleswig-Holstein, dass man sagen kann, okay, die Unternehmen tragen sich dann irgendwann auch selber, so aus der Digitalbranche zum Beispiel?
Da würde ich nochmal differenzieren. Wir sind ja als MakerCube oder FabLab, wir sind kein Unternehmen. Selbst wenn man das als Unternehmen denken wollen würde, ein FabLab, da gab es viele Bewegungen, die das gemacht haben, auch mit viel Geld. Es ist schwierig. Wir sind ein offener Ort zur Kommunikation, zum Austausch, Community Building, Wissen teilen. Das zu kommerzialisieren, das kann man machen, ist aber super anstrengend und ich glaube auch nicht so zielführend. Bin ich jetzt aber ein junges Technikunternehmen mit einem Hardware-Produkt am Markt oder auch mit einem digitalen Produkt, da sollte unbedingt der Anspruch sein, schwarze Zahlen zu schaffen, neue Jobs zu schaffen. Da ist eine Anschubsförderung wichtig. Aber wenn es dann nach ein paar Jahren nicht klappt, dann ist mein Geschäftsmodell vielleicht auch noch nicht so reif für den Markt. Also da würde ich dann keinen weiteren Förderungsbedarf sehen.
Ja, danke. Okay, wichtige Differenzierung nochmal. Das eine sind jetzt wirklich Unternehmen, die mit dem Ziel eben der Gewinnerzielung unterwegs sind und anderes eben Initiativen, wie zum Beispiel MakerCube, der eher auf so einer vermittelnden Ebene jetzt nicht unbedingt streng gewinnorientiert unterwegs ist. Ich hätte noch eine Frage zu diesem Komplex. Wir hatten am Jahresanfang als Friedrich-Ebert-Stiftung eine Studie herausgegeben, die ergeben hat, dass die Menschen in Schleswig-Holstein sehr zufrieden sind. Das kennen wir ja auch aus diesem Postglücksatlas zum Beispiel, ne, dass da die Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner immer die Spitzenplätze belegen. Wir haben in unserer Studie aber auch gemessen, dass dieses Glücklichsein schon auch bedeutet, diese Grundeinstellung, auch so viel ändern muss ich hier eigentlich nicht. Ne, also und da denke ich mir, das könnte ja auch jetzt hinderlich sein. Ist das manchmal ein Problem, so eine gewisse gemütliche, zufriedene Grundstimmung in Schleswig-Holstein? Oder ist das sozusagen nichts, was Sie jetzt unmittelbar erleben in Ihren Aktivitäten?
Also ich würde erstmal sagen, eine zufriedene Grundstimmung ist ja schon mal ein sehr schöner Ausgangspunkt, auch Gutes zu schaffen und nicht aus einem Need oder aus einem Lack von etwas heraus zu handeln. Freue ich mich, dass das in Schleswig-Holstein so gut läuft. Mir geht es hier auch gut. Dann würde ich aber sagen, dass es sehr stark auf das Individuum drauf ankommt, ein neues Projekt zu schaffen, gerade wenn wir über die Startup-Szene reden. Wenn ich ein neues Unternehmen aufbauen möchte, dann muss ich intrinsisch motiviert sein und kann aber auch gleichzeitig glücklich und entspannt sein. Ich glaube, das geht gut zusammen.
Sehr schön. Ja, und die gute Nachricht ist ja, wenn wir jetzt hier hören, was Sie sagen, dass einfach diese Individuen, die Bock haben, was zu gründen, was zu verändern, einfach auch Gleichgesinnte treffen, Unterstützungsstrukturen treffen, Vernetzungsmöglichkeiten haben und damit auch was starten können. Mhm. Vielen Dank für diesen Einblick in die ja durchaus dynamische Gründungslandschaft in Schleswig-Holstein. Wechseln wir das Thema, sprechen ein bisschen über Sie, über Ihren Werdegang, über das, was Sie antreibt. Das ist ja immer auch so ein fester Bestandteil hier bei Friedrichs Flaschenpost, dass wir mit echten Menschen sprechen, mit Geschichten und Biografien. Und wir beginnen ja traditionell mit unserem kleinen Spiel, Friedrich fragt, also mit unseren Entweder-Oder-Fragen. Jetzt in der Urlaubszeit, endlich wieder in die Ferne oder Urlaub mal in der Nähe?
In der Nähe.
Okay. Und wichtige Frage hier im Land, Nord- oder Ostsee?
Gut, Ostsee, definitiv.
Das war sehr entschieden, wunderbar. Schauen Sie im Kino oder Fernsehen lieber einen Krimi oder eine Komödie?
Krimi.
Was nutzen Sie in Social Media mäßig mehr, Twitter oder TikTok?
Oh, weder noch.
Weder noch, okay, interessant. Hätte ich nicht gedacht. Nach anderthalb Jahren Pandemie, arbeiten Sie jetzt gerne im Homeoffice oder zieht es Sie doch zurück ins Büro?
Definitiv im Büro.
ich glaube, sind Sie nicht völlig alleine, wenn ich so auch an meine nee, Firma denke. Das geht jetzt
war auch so gut wie gar nicht im Homeoffice. Das funktioniert auch für mich nicht wirklich.
Bei Maschinenbauern schwierig wahrscheinlich, ne?
Genau.
Sind Sie jemand, die ständig im Netz ist oder können Sie Handy und oder Laptop auch ganz gut mal ausschalten?
Gerne ausschalten.
Und was braucht ein erfolgreiches Startup in Schleswig-Holstein dringender? Einen potenten Kapitalgeber oder gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
Ich bin immer für die guten Mitarbeiter.
letzte Frage. Wird Ihr nächstes Projekt voraussichtlich eher mit Kultur oder mit Technik zu tun haben?
Das steht noch in den Sternen.
Wir sind gespannt und schon mal die Einladung, wenn Sie es haben, können wir ja nochmal mit Friedrichs Flaschenpost darüber sprechen.
Danke.
Ja, ich hatte schon am Anfang der Sendung gesagt, dass Sie im Hauptberuf gemeinsam mit Ihrem Bruder das Maschinenbauunternehmen Technikon führen. Das stelle ich mir jetzt sozusagen, so ein Unternehmen zu führen, selbst wenn Sie es jetzt als Doppelspitze machen, ja durchaus auch herausfordernd, zeitfüllend für. Also wie kam es eigentlich dazu und warum engagieren Sie sich zusätzlich noch an solchen Projekten wie zum Beispiel bei MakerCube?
Mhm. Mit dem Familienunternehmen sind mein Bruder und ich, wie das Wort es schon sagt, aufgewachsen. Es gibt es jetzt seit 25 Jahren. In den letzten Jahren haben wir jetzt so langsam den Generationswechsel vollzogen. Auch eine sehr herausfordernde Aufgabe, die ihre Zeit braucht. Da geht es viel auch um strategische Aufgaben. Das Operative ist eigentlich ganz gut abgedeckt. Und so habe ich die Möglichkeit, meine Arbeitszeit auch aufzuteilen. Und es ergänzt sich ganz hervorragend, zum einen thematisch in einem Feld wie MakerCube, in einem FabLab unterwegs zu sein, als auch, dass es ja Raum für Freiheit, Experiment bietet, in der spannenden Szene unterwegs zu sein. Und so befruchten sich beide Themen auch gegenseitig.
Das finde ich spannend, wenn Sie sagen, das sind eigentlich sozusagen gute Ergänzungen zueinander. Also haben Sie so ein Beispiel, was Sie so aus der Digital-Startup-Szene auch konkret in Ihr Unternehmen mitnehmen konnten?
Das eine Thema, das uns begleitet, ist additive Fertigung, 3D-Druck. Da haben wir bei Technikon schon angefangen zu experimentieren. Das hat dann mal wieder Impulse aus dem, was ich aus dem MakerCube-Projekt gelernt habe, konnte ich da wieder mit einbringen, als auch, dass ich andere Unternehmer, die ich jetzt aus dem Umfeld von Technikon kannte, einfach für das MakerCube-Projekt begeistern konnte und wir da ein paar interessante Projekte zusammen schon machen konnten.
Spannend ist ja in Ihrem Lebenslauf, dass Sie jetzt nicht Betriebswirtschaftslehre oder was anderes mit Wirtschaft studiert haben, sondern in Cottbus Kulturwissenschaft mit dem Schwerpunkt Kultur und Technik. Ich habe in einem Interview von Ihnen gelesen, dass Sie selbst sagen, dieses Spannungsfeld Kultur und Technik begleitet Sie eigentlich seit diesem Studium durchgehend bis heute. Ja, was genau ist denn jetzt eigentlich diese Spannung zwischen Kultur und Technik und wie nutzen Sie das?
Also zum einen war es sehr spannend, an der Technischen Universität Kulturwissenschaften studieren, den Input dort zu erlangen und auch noch einmal ganz anders über Technik nachzudenken. Einmal Geschichte der Naturwissenschaften, Philosophie, Wirtschaft, Ethik, wie ich diese Themenfelder zusammenbringe. Und was für mich sehr deutlich geworden ist, dass ich Technik lässt sich nie ohne Kultur denken oder auch entwickeln. Genauso kann Technik per se nie eine Lösung für unsere Probleme sein. Das ist ja immer sehr beliebtes Denken. Ich entwickle eine technische Lösung und dann funktioniert das schon. Aber wir leben in einer sehr komplexen und volatilen Welt, wo Technik per se zum Beispiel für den Klimawandel keine Lösung sein kann, sondern es geht immer mit einem kulturellen Verständnis einher. Und erst wenn ich die Haltung über den Verstand, das Herz, die Menschen erreiche, kann auch Technik damit reinspielen. Oder von dieser Haltung heraus kann ich erst Technik entwickeln, die für Menschen funktioniert.
Okay, das ist aber schwierig, wenn man Maschinen verkauft. Ne? Man sagt, Technik lohnt sich gar nicht zum Probleme lösen. Aber ich verstehe, was Sie meinen, dass man natürlich, es geht nicht nur um die Möglichkeiten, sondern auch um die Anwendungsfähigkeit dessen, was Sie haben und oder was dessen, was technisch möglich ist.
Das, genau.
Das finde ich spannend, ja.
Da hat sich auch das Denken in den letzten Jahrzehnten sehr stark geändert, wenn ich so an Themen wie Design Thinking denke, wo der Mensch als Nutzer viel mehr in den Mittelpunkt gerückt ist und nicht der Ingenieur per se mit der perfekten Lösung gekommen ist. Und auch jetzt, was unseren Alltag sehr stark bestimmt, ist das Thema Human-Machine-Interface. Wie kann ich User Experience Design gestalten? Wie gehe ich mit einem Gerät und Technik oder auch insbesondere Software um und schaffe da bessere Kommunikation? Also das sind alles sehr enge Anknüpfungspunkte.
Ja, und finde ich spannend, dass Sie auch die Bedeutung von Kommunikation nochmal hinweisen. Das glaube ich auch, dass es ganz oft immer wieder ja sehr stark auch darauf ankommt, wie wir über bestimmte Fragen und auch über die Lösungsmöglichkeiten kommunizieren, wen wir da alles schaffen mit zu erreichen, ist ja auch nochmal eine Frage. Und nur wenn das gelingt, eigentlich dann auch eine innovative technische Lösung wirklich auch eine Problemlösung bedeuten kann. Mhm. Nun ist es so in Ihrem Leben, dass Sie nicht nur Kultur und Technik studiert haben, sondern dass Sie die Kultur nicht seit dem Ende des Studiums hinter sich gelassen haben, sondern dass Sie auch weiterhin noch in der Kulturbranche unterwegs ist. Ich habe gelesen, Sie sind auch noch als Kuratorin tätig, unter anderem in dem Projekt Ocean Contemporary. Worum geht es denn dabei?
Da geht es ganz grundsätzlich darum, das Meer in der Kunst zu entdecken. Da kann ich vielleicht mit zwei Sätzen noch kurz ausführen.
Also das Meer im Sinne von Wasser, ne? Das M-E-E-R.
Genau, das Meer. Da kann ich in zwei Sätzen vielleicht noch kurz ausholen. Ich durfte nach dem Studium, hatte ich die tolle Möglichkeit, viele Jahre für die Nordart zu arbeiten. Das ist eine der größten Kunstausstellungen hier in Norddeutschland oder Nordeuropa, wird auch gerne gesagt.
Und dort, die gerade wieder eröffnet hat, oder?
Ja, genau, am 4. Juni. Ich werde unbedingt noch hingehen. Wenn Sie das vor Augen haben, das sind riesige alte Gießereihallen. Dort habe ich dann meine Sommer verbracht mit Arbeiten und bin begeisterte Seglerin gleichzeitig und hatte keine Zeit mehr segeln zu gehen und habe so dann das Meer in der Kunst entdeckt. Und so habe ich das dann für mich als blauen Faden, als Auftrag genommen, das einem breiten Publikum zugänglich zu machen, weil, lassen Sie das mal 6-7 Jahre gewesen sein, da war die Kommunikation gerade im Umweltschutzbereich immer sehr beschränkt auf Delfine, Schildkröten, bisschen Unterwasserwelt. Und da habe ich angefangen, die unglaubliche Vielfalt an Perspektiven zu diesen Themen in der Kunst zu entdecken. Und auch, dass immer mehr Künstlerinnen und Künstler sich mit dem Thema Umweltschutz auseinandersetzen. Und so habe ich eine Ausstellungsreihe angefangen, Interviews gemacht, ein Magazinbeitrag geschrieben, um diese Bilder einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen und zu dem Thema Ozeanschutz zu sensibilisieren.
Spannend. Und wieder merkt man, dass diese bestimmte Themen dann doch sich bei Ihnen so durchziehen, ne? Also die Sensibilität für ökologische Fragen aller Begeisterung für Technik, die Sie haben, und eben die Verbindung von Kultur mit sehr handfesten Themen, sag ich mal, sei es wirtschaftlich oder sei es in dem Fall politisch. Wie schützt man Ozeane? Kann man denn demnächst was von den Kunstwerken wieder sehen irgendwo?
Aktuell bin ich schwer beschäftigt mit anderen Konferenzthemen. Da ist auch keine Ausstellung in Planung.
Apropos Konferenzthema. Vielen Dank für die Überleitung. Die haben Sie mir jetzt abgenommen. Wir wollten nämlich noch über die Maker-Conference sprechen. In wenigen Tagen beginnt sie findet sie statt. Am 24. und 25. Juni veranstalten Sie die Maker-Conference. Ich habe darüber gelesen, es geht darum, Unternehmen, Handwerk, Startups, Hochschulen und Auszubildende aus Schleswig-Holstein zusammenzubringen, sich über digitale Produktionstechniken und Innovationspotenziale auszutauschen. Ja, was kann ich denn, wenn ich jetzt neugierig geworden bin, bei der Maker Conference alles so erleben?
Also wir haben ein spannendes Programm an verschiedenen Vorträgen, Workshops als auch einen Ausstellungsbereich aufgestellt. Das Ganze findet statt auf dem MFG5-Gelände der Halle 51 in Kiel-Holtenau. Auch eine tolle alte Industriehalle direkt am Wasser gelegen. Das ist das gleiche Gelände, wo seit vielen Jahren das Waterkant-Festival stattfindet. Da dürfen wir dann mit anknüpfen. Die Konferenz nutzen wir als Gelegenheit, unser Netzwerk zusammenzubringen, das wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, Best-Practice-Beispiele zu zeigen, Menschen zu inspirieren. Wir haben spannende Rednerinnen und Redner zusammengeholt und wollen natürlich möglichst viele Menschen erreichen, diese Tage mit uns zusammen zu verbringen und einfach mal auf Entdeckungsreise zu gehen, sich inspirieren zu lassen, Geräte vor Ort auszuprobieren.
Es ist ja in diesen Zeiten nicht ganz unwichtig. Also es ist tatsächlich eine Live-Veranstaltung, wo man hingehen kann, wo man Geräte auch anfassen kann, mit entsprechendem Hygienekonzept sicherlich.
Ja, wir sind mit exklusiv mit 50 Menschen vor Ort. Wir haben eine riesige Halle, der Abstand ermöglicht das. Und wir waren sehr froh, genau das vor 2 Wochen mit der neuen Landesverordnung entscheiden zu können, stattfinden zu lassen.
Ja, ist doch gut. Gerade rechtzeitig sind dann die Zahlen wieder weiter runtergegangen. Ich habe auch in der Ankündigung zu dieser Konferenz gelesen, dass es auch darum geht, Best Practice Beispiele vorzustellen. Können Sie sozusagen so als kleinen Teaser für die Konferenz Beispiel guter Praxis aus Schleswig-Holstein uns verraten? Oder wäre das
sehr gerne. Unfair? Das ist auch mein Lieblingsbeispiel. Es geht um den Künstler, um den Bildhauer Jo Klei. Sein Werk ist auch auf unseren Ausstellungspostern mitzusehen, begleitet uns schon eine ganze Weile. Und mit ihm haben wir einen sehr spannenden Prozess und Austausch gestartet. Wir haben angefangen, seine Skulpturen in 3D einzuscannen, haben dann danach erste Drucke entworfen, 3D-Drucke, und sind dann so weit gegangen, dass wir eine erste Skulptur dann auch im Kunstbronze Guss haben produzieren lassen. Und das ist ganz spannend, weil man in der Gießerei den Prozess mit 3D-gedruckten Figuren nochmal anders denken kann. Das sind verlorene Modelle. Ich muss kein Wachsmodell erst erstellen und kann dort ganz anders Kleinserien auch individualisiert fertigen. Und das ist eins meiner Lieblingsbeispiele.
Ja, klingt spannend. Kultur und Technik, sage ich nur. Mhm. Und der Künstler ist aber dann dabei und sozusagen wacht über sein Werk oder hat er das in ihre Hände gegeben?
Also den Kunst, den Bronzeguss hat eine Gießerei für uns gemacht. Wir sind in einem engen Austausch und Joklai wird auch vor Ort sein und einen kleinen Vortrag dazu halten.
Das ist doch cool. Dann kommt auch wieder der Kommunikationsaspekt dazu, über den wir gerade sprachen, dass es dann sicherlich auch mal spannend ist, von dem Künstler selbst zu hören, wie er jetzt diese durch 3D-Druck erweiterten Ausdrucksmöglichkeiten, sag ich mal, dann auch wahrnimmt und er selber erklärt. Cool. Ja, vielen Dank. Also nochmal 24. 25. Juni, die Maker Conference in Kiel-Holtenau. Wir werden es natürlich verlinken, hier auch in der Ankündigung zu diesem Podcast. Herzliche Einladung und viele sagen ja immer, sie haben wieder Lust auf analoge Veranstaltungen. Das ist also eine gute Möglichkeit, wie gesagt, in der Riesenhalle mit viel Abstand und allem, nach allen Regeln der Corona-Kunst, die wir jetzt kennen, kann man da ohne jegliche Bedenken mal an einer Live-Konferenz wieder teilnehmen. Vielen Dank. Wie angekündigt, will ich noch über ein anderes Thema im dritten Teil dieser Sendung sprechen. Ich muss nämlich zugeben, dass ich jetzt auf Sie gar nicht gekommen bin über das Unternehmen Technikon oder über den MakerCube, sondern über das Mentoring-Programm WeMentor, das Unternehmerinnen fördern will. Das ist also ein Programm, wo Sie als Mentoren beteiligt sind. Und ich habe jetzt durch Zufall gerade gelesen, es ist also am 4. Juni, also vor wenigen Tagen gestartet. Kann man schon was sagen? Ist der Start geglückt dieses Programms?
Ja, wir hatten einen tollen Auftakt. Das Ganze ist organisiert vom Waterkant Festival in Kooperation mit WeStartup SH, Women Entrepreneurship Schleswig-Holstein, angesiedelt an der Uni Flensburg. Wir hatten die beiden Teams zusammen, haben einen tollen Auftakt organisiert. Wir hatten Aminata Touré als Sprecherin da und über 50 Mentorinnen und Mentees sind mit dabei gewesen.
Und was genau machen Sie jetzt da als Mentorin, dass man sich das so da vorstellen kann?
Wir haben ja ganz viele spannende Mentoren mit dabei und das Team hat dafür gesorgt, für ein tolles Matchmaking gesorgt zu den Mentorinnen, zu den Mentees, die sich für das Programm beworben haben. Das sind immer ganz unterschiedliche Fragestellungen, worum es geht. Einmal sind es auf jeden Fall so rein unternehmerische Fragen, wie baue ich mein Unternehmen auf, woran muss ich denken, wenn ich jetzt gründe, wo ich sicherlich das ein oder andere beantworten kann oder an andere Expertinnen und Experten verweise. Und das zweite ist ein tolles inhaltliches Thema. Es geht um Keramik bei meinem Mentee und wie ich mit digitalen Fertigungsmöglichkeiten die Produktion von Keramik nochmal anders denken kann. Und da freuen wir uns auf gemeinsame Experimente zusammen.
Das klingt so, als würden Sie da auch noch fachliche sozusagen herausgefordert werden. Oder das klingt ganz spannend und gut passend zu dem, was Sie bisher aus Ihrer Arbeit berichtet haben. Ist es im Netzwerk, was sich gezielt an Frauen richtet, jetzt nicht das einzige Frauennetzwerk in der Wirtschaft, beileibe nicht, sondern ein neues, was jetzt speziell in Schleswig-Holstein entstanden ist. Warum sind gerade solche Frauennetzwerke wichtig in der Wirtschaft?
Zum einen würde ich sagen, es geht um den Austausch untereinander, zum zweiten aber auch um die Sichtbarkeit der Frauen in der Wirtschaft. Und da sind solche Netzwerke sehr wertvoll.
Sie sagen, ne, es geht auch um Sichtbarkeit. Das ist ja durchaus ein Thema, ne? Also auch in der politischen medialen Diskussion, dass eben gerade Wirtschaft ein Bereich sei, in dem Frauen unterrepräsentiert sind, insbesondere eben in Führungsebenen. Da ist ja auch auf eben der Bundespolitik in dieser Legislatur, hat man ja versucht, da einiges zu machen. Wie erleben Sie das selber als Frau, die jetzt eben in einem Unternehmen aktiv ist, aber eben auch in der Gründerszene unterwegs ist? Was sind so Fragen, gibt es spezielle Fragen von jungen Frauen, die am Anfang so einer Gründerinnenkarriere stehen, oder ist das eigentlich gar nicht so geschlechtsspezifisch?
Also ich glaube, wenn wir über Fragen zu Beginn einer Karriere sprechen, dann würde ich das nicht unbedingt als geschlechterspezifisch einordnen. Verschiedene Fachbereiche haben sicherlich nochmal andere Fragen, die so mit einhergehen. Ich hatte mir eher Gedanken dazu gemacht, was eigentlich Frauen motiviert, im technischen Bereich tätig zu werden, weil da merkt man ganz deutlich die Unterrepräsentation Und auch gerade da finde ich sehr wichtig, Frauen in diesen Bereichen zusammenzubringen und Austausch zu schaffen. Und vielleicht eine Sache, die viel Motivation mitbringen kann, ist die Frage nach dem Potenzial, was ich eigentlich gesellschaftlich ändern und gestalten kann, wenn ich in einem technischen Bereich unterwegs bin. Das ist ja etwas, was viele Menschen motiviert und diesen Fragen gerade im technischen Bereich mehr Sichtbarkeit einzuräumen, würde ich als sehr sinnvoll finden.
Und das heißt, Sie sind bestimmt auch ein wenig überraschend dafür, dass es wichtig wäre, dass mehr Frauen gerade auch in technischen Berufen aktiv sind, eben auch selbst natürlich in Unternehmen gehen oder Unternehmen selbst gründen. Aber vielleicht nochmal die Frage, was glauben Sie, ist das Potenzial auch? Was hat auch die Technik? Szene in Schleswig-Holstein, was hat die Unternehmens, die Wirtschaft in Schleswig-Holstein generell, hätte es davon, wenn es gelänge, mehr Frauen in technische Berufe zu bringen?
Das würde ich damit beantworten, dass Diversität immer eine gute Grundlage ist, sinnvolle Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und Frauen sind 50% der Gesellschaft und keine Minderheit und sollten dementsprechend auch repräsentiert sein. Und genauso lässt sich das natürlich noch auf andere Bereiche mit ausweiten. Fragen, die natürlich auch sehr wichtig sind, multikulturelle Hintergründe mit einzubringen. Wir sind eine multikulturelle Gesellschaft und das sollte sich sehr dringend auch in unserem Wirtschaftsleben widerspiegeln. Mhm.
Genau, es gibt ja auch entsprechende Studien, glaube ich, ne, dass man sagen kann, so die diverse Teams sind am Ende eben auch ökonomisch erfolgreich. Natürlich nicht immer, es gibt immer Ausnahmen so, aber ganz generell kann man das ja wohl so sagen, dass es eben sich auch tatsächlich lohnt, daneben, dass es gesellschaftlich angemessen ist, wie Sie gesagt haben, sowas zu machen. Sie haben Diversität angesprochen. Ich fand das interessant, dass die ganze Homepage von diesem Programm WeMentor komplett auf Englisch ist. Also hat das schon auch so einen gewissen internationalen Anspruch?
Ja, das stammt auch ganz stark vom Watercan-Festival her, die einen internationalen Anspruch haben mit ihrer Konferenz und das entsprechend auch sehr toll gestaltet haben in den letzten Jahren. Und ich finde es sinnvoll, auch in Englisch zu kommunizieren.
Und waren jetzt ist auch nicht als Zugangshürde oder sowas wahrgenommen worden. Das ist ja manchmal so die Debatte, ne, wenn man das alles auf Englisch macht.
Ja, da kann man natürlich die eine oder andere Richtung diskutieren. Agree to disagree ist dann wahrscheinlich das Sinnvolle am Ende.
Wie geht's weiter mit dem Programm? Sie sagen, es ist mit 50 Mentees und Mentorinnen gestartet. Was passiert jetzt als nächstes? Und kann man sich vielleicht irgendwann, wenn man das jetzt hört und interessant findet, da auch melden und noch bewerben? Oder ist jetzt erstmal sozusagen für eine Runde voll quasi das Programm?
Genau, die erste Bewerbungsphase ist abgeschlossen. Es wird sehr sicherlich eine zweite geben. Ich schätze mal, das wird nächstes Jahr starten. Jetzt ist erstmal der intensive Austausch zwischen den Mentees und den Mentoren geplant. Das ist auf individueller Absprache passiert das. Und dann werden wir hoffentlich früher als später zusammenkommen und auch live vor Ort zusammenkommen mit unserem Netzwerk.
Auch das macht bestimmt Sinn in einem Mentorenprogramm, wenn man es irgendwann schafft, sich dann auch wieder leibhaftig zu treffen und auszutauschen und nicht allein über den Bildschirm. Ja, ganz vielen Dank. Das war unser Gespräch mit Katja Vedder über eine Vielzahl von Projekten. Also je länger unser Gespräch dauert, desto sicherer bin ich, dass Ihr Tag mindestens 30 Stunden hat und nicht 24 wie meiner. Wirklich spannend, was wo Sie alles überall dabei sind. Aber bevor ich Sie und mich verabschiede, natürlich auch die traditionelle Schlussfrage an Sie. Wir bitten ja jeden Gast zum Ende des Gesprächs ein bisschen in die Zukunft zu blicken, eine Flaschenpost an die Zukunft zu schreiben. Was schreiben Sie in Ihre Flaschenpost an die Zukunft mit Blick auf Gründerszene, auf Digitalwirtschaft in Schleswig-Holstein, auf erfolgreiche Frauen in der Wirtschaft, Ihre Flaschenpost an die Zukunft?
Das werde ich ganz kurz halten, dass ich uns allen mehr Mut und Raum zum Experiment wünsche, denn erst durch Experimente entstehen neue Lösungen und Wege, die man vorher so noch nicht gesehen hat.
Vielen Dank. Das war die Flaschenpost an die Zukunft von Katja Vedder. Sie ist zum einen Unternehmerin, Mitglied der Geschäftsführung im Maschinenbauunternehmen Technikon. Sie ist aktiv im Maker Cube, ich kann es bestimmt wieder nicht richtig sagen, also einer digitalen Fertigungs-Unterstützungsplattform, wo man auch 3D-Druck machen kann. Nicht wirklich, aber Sie sagen es gleich nochmal richtig. Sie ist auch im Bereich Kultur und Technik aktiv, als Kuratorin, darüber haben wir gesprochen, und ist Mentorin beim frisch gegründeten schleswig-holsteinischen Frauen-Mentoring-Programm WeMentor. Ganz herzlichen Dank, Frau Felder, dass Sie gekommen sind, dass zu dieser Vielzahl von Themen hier Rede und Antwort gestanden sind. Mich hat das neugierig gemacht, noch mehr zu erfahren über Ihre Projekte, und natürlich hoffe ich, dass euch, liebe Hörerinnen und Hörer, das auch neugierig gemacht hat. Wie gesagt, ein paar Links findet ihr ja hier in der Ankündigung des Podcasts, und natürlich kann man gerne auch über uns mit Katja Felder Kontakt aufnehmen, oder ich glaube, ehrlich gesagt, ist sie auch ganz gut direkt im Internet zu finden, wer das möchte. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Ohren und gerne bis zum nächsten Mal. Schlusswort hat natürlich mein Gast, Frau Felder.
Herr Moldhagen, ich bedanke mich für die spannenden Fragen und das freundliche Gespräch.
Danke und gerne bis zum nächsten Mal.
Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.